Ja. Wir kommen zum dritten Teil, der hoffentlich jetzt etwas entspannt nach diesen ganzen komplizierten Formverhältnissen, die aus der Biologie herkommen, gehen wir jetzt so langsam in die Psychologie über und bewegen uns dann hier vielleicht auch in etwas vertrautem Fahrwasser. Was sich was im Kopf behalten müssen, ist diese Spannung, von denen ich eben ausgegangen bin, nämlich auf der einen Seite dieses mehr geometrische von Formenbildungsgesetzen und auf der anderen Seite die Dramatik der Formenbildung, denn diese Grundspannung, die dann im 19. Jahrhundert einmal entwickelt war, wird im Grunde genommen dann auch der Ausgangspunkt dessen, was sich in der Psychologie mit dem Formenbildungsprozess ereignet. Und der Hauptgesichtspunkt für diese Psychologie ist dann der, dass sich der Formenbildungsprozess halt nicht nur wie in den Organismen und ja auch von Nietzsche so beschrieben, halt nach bestimmten Gesetzen vollzieht, sondern dass der sowas wie ein eigenes Organ ausbildet, um praktisch wie in einer Selbstbeobachtung das Spiel der Formen, wie es damals bezeichnet wird, also das Formen und Umformen, selber zu bemerken. Also psychologisch werden der Morphologie ist gleichbedeutend damit, dass sich der Formenbildungsprozess jetzt selber als etwas erfährt. Oder umgedreht, wir können die Psyche als etwas darstellen, in der sich praktisch Formen nicht nur ereignen, wie im Organismus, sondern diese Formenbildung selber nachvollziehbar und erkennbar wird. Goethe hat, wie ich schon sagte, sich lieber an die anschaulichen Dinge gehalten und deshalb dieses Psychologische weitgehend ausgespart. In der Farbenlehre heißt es mal, dass die Farben sowas wie Taten und Leiden des Lichtes sind. Und insofern gibt es einen gewissen Bezug darauf, dass er sich schon vorstellte, dass man die Psychologie anhand der Farberscheinungen aufziehen könnte. Aber er hat sich selber da so etwas herumgedrückt. Jemand, der das unmittelbar von Goethe abgenommen hat, ist Johannes Müller, ein Zeitgenosse, der gesagt hat, also man müsste gerade in diesem Bereich der Lichterscheinungen und des Wahrnehmens müsste es doch möglich sein, auch sowas wie eine psychologische Aussage über Formenbildungsprozesse zu wagen, und hat versucht, das, was in der Wahrnehmung geschieht, jetzt mal unabhängig davon, was Farben angeht, selber als eine Formenbildung, als etwas, was mit Bildung und Umbildung von Gestalten zu tun hat, deutlich zu machen. Und dazu hat er sozusagen ein bestimmtes Experiment umgesetzt, nämlich er hat gesagt, also solange wir uns an, gerade wie Goethe, an diese anschaulichen Dinge im Sichtfeld halten, werden wir mehr so an das Konstante gehalten. Aber wenn wir sozusagen in aufgelöstere Verfassungen hineingucken, also wie das zum Beispiel im Schlaf und im Traum der Fall ist, da kriegen wir schon mehr mit von dem, was sich so an Formenbildungen zeigt. Und er hat dann gesagt, also das Charakteristische von Formenbildung, gerade als Bildung und Umbildung, zeigt sich mit geschlossenen Augen, nämlich dann, wenn die Sinnestätigkeit nicht auf dieses äußere Feststellen und Festhalten von Wirklichkeit gerichtet ist. Und er nannte das das Eigenleben der Fantasie. Das war sozusagen so ein erster Hinweis auf eine psychologische Morphologie. Wenn man das Eigenleben der Fantasie, also das, was bei geschlossenen Augen vorgeht, für sich mal anguckt, dann findet man genau das, was Goethe entwickelt hat, nämlich sowas wie ein Brechen und Umbrechen von Bildern, sowas wie Metamorphosen, sowas wie Wirbel- und Drehfiguren, die sich einstellen. Und die hat Müller dann auch als sozusagen knallharter Experimentator aufgezeigt. Ich lege das jetzt die Folie darauf. Wir müssen Sie erstmal die eine Seite des Bildes angucken, nämlich diese hier. Das sind bestimmte Metamorphosen oder Gestalten, die man bei geschlossenem Auge sieht, wenn man zum Beispiel die Augen ins Licht hält oder wenn man zum Beispiel die Augen reizt mit irgendwelchen Flüssigkeiten oder wenn man auf Augen drauf drückt. Das war sozusagen seine Art, die Fantasie als solche mal anzuregen. Sie kennen das, glaube ich, auch. Also wenn Sie so Urlaub am Strand liegen und dann halt mal in die Sonne gucken und zumachen, dann sehen Sie auch solche oder ähnliche Figuren. Das war sozusagen ein erster optischer Beweis, dass sich Gestalten einstellen, wenn man die Fantasie als in eigenem Leben zeigt. Und das Zweite, das Rechte, ist sozusagen die Folgerung, die dann Freud rausgezogen hat, der dann sagte, also im Grunde genommen kann man in Träumen auch solche anschaulichen Metamorphosen darstellen. Aber zu Freud komme ich erst später. Hier zunächst nochmal Johannes Müller mit einer Beschreibung, in der er nun dieses Einleben der Fantasie nochmal eins charakterisiert. Es kömmt hier vor allen Dingen darauf an, das Einleben der Fantasie unvermischt, ungetrübt durch andere Geistesfunktionen festzuhalten. Und so erscheint denn die Fantasie ohne anderweitigen Antrieb in dem Zustand des Halbwachens, wo sie nur allein tätig ist, als ein im Seefeld gestaltendes, seine Gestalten immer veränderndes, zusammenziehend, erweiternd, das Ganze auf Teile reduzierend, den Teil zu einem neuen Ganzen entwickelnd, das Ganze wieder beschränkend und so weiter. In allem dem ein rastloser Proteus, zuerst nur Grenzen ziehend im dunklen Seefeld, dann sein Geschaffenes leuchtend in den Energien dessen, dem die Gestalt eingebildet ist, hervorhebend. Hier, wo wir die Fantasie allein tätig werden, ihrem eigenen Formenspiele hingegeben, nackt und bloß und wie im Negligé belauschen, ist sie nach keinem anderen Gesetz tätig als nach dem der Metamorphose. Da haben Sie also mal so einen ersten Beleg für eine psychologische Morphologie, wo es also darum geht, dass diese Formbildung nicht nur in den Dingen der Natur als etwas äußerlich Gegebenes vorkommen, sondern dass sie praktisch im Seelischen als ein Prozess auch selbst erfahrbar werden. Das Ganze unter den reduzierten Bedingungen, dass man halt nicht auf äußere Wirklichkeit, auf das, was wir so kennen und wünschen und uns orientieren, gerichtet sind, sondern unter den experimentell reduzierten Bedingungen einer sogenannten inneren Wahrnehmung. Und genau dieses Tätigkeitsprogramm ist dann auch von noch bekannteren psychologischen Morphologen fortgesetzt worden. Ich weiß nicht, wie weit Sie mit denen schon zu tun hatten. Das ist die Gestaltpsychologie. Diese Gestaltpsychologie hat eigentlich ihr Programm eben auch von Goethe und Johannes Müller übernommen. Und das ist dann halt nur in der Richtung weitergegangen, die jetzt nicht mehr die Fantasie als etwas von der äußeren Wahrnehmung abgezogenes sieht, sondern die gleichfalls unter experimentell eingeschränkten Bedingungen, aber dann doch auf sinnlich wahrnehmbare äußere Phänomene hin entwickelt wurde. Und ich kann Ihnen das jetzt an Beispielen zeigen. Vielleicht sagen Sie mir mal ganz kurz, haben Sie schon mal mit Gestaltpsychologie zu tun gehabt, im Studium oder ja, schon mal so grob diese Figuren kennengelernt? Ich gehe sie dann aber jetzt doch nochmal unter dem Gesichtspunkt durch, wie das dann mit der Formenbildung ist. Denn das sozusagen jetzt von der Reizgrundlage her darzustellen, ist relativ schwierig, wenn man sozusagen unwillkürlich oder unmittelbar gruppiert, anordnet, zusammenschließt. Also da haben Sie sozusagen all die Eigenschaften und die Gesetze von Metamorphose und Weiterdrehen und Zusammenfügen und Bilden und Herstellen von Einheiten anhand dieser einfachen, punktuellen und linearen Gebilde, wie sie hier von den Gestaltpsychologen vorgelegt werden. Und das Besondere dabei war, dass sie die Formenbildung jetzt nicht nur als so eine Art grundlegendes Organisationsprinzip von Wirklichkeit dargestellt haben, sondern die auch noch nach bestimmten Gesetzen weiter aufgegliedert haben. Also zum Beispiel, dass sie sagen, es wird das zusammengefügt, was nahe ist, wird das zusammengefügt, was eine Geschlossenheit herstellt, was ohne Rest aufgeht und so weiter. Das können Sie sich anhand dieser einfachen Figuren darstellen, und der Beweis wird eigentlich immer in der Richtung geführt, dass es hier nicht darum geht, in der Wirklichkeit sozusagen objektive Reize zu repräsentieren, sondern dass es immer eine Sinnbildung gibt im Seelischen, die aus dem vorhandenen Angebot bestimmte gestalthafte, morphologische Muster und Gruppierungseigenschaften heraushebt. Das ist also sozusagen das, was bei Johannes Müller noch das freie Spiel der Formenbildung war, jetzt hier auf bestimmte Muster von Formenbildung gebracht, insoweit auch eine Weiterentwicklung von Müllers Gesichtspunkt, dass man sieht, also es geht immer darum, Lücken zu schließen, es geht immer darum, sinnhafte, prägnante Gestalten auszubilden. Es geht immer darum, einen Sinnzusammenhang im Seelischen herauszustellen, der eine Geschlossenheit hat, der ein bestimmtes Gefüge hat, der eine bestimmte Organisation hat. Und die Gestaltgesetze, da haben Sie sie also nochmal von meiner Lieblingsfigur her, die man sozusagen auch dann unmittelbar wieder mit der Fantasie zusammenbringen kann. Man braucht eigentlich gar keine Fantasie dazu, um da etwas abzubilden und für sich herauszuheben, was es einfach so nicht gibt. Ne? Also man würde sagen, wenn man sich an die Vorlage hält, das sind halt drei schwarze 7/8-Kreise und drei schwarze Winkel in einer bestimmten Zusammenstellung. Aber optisch hebt man sozusagen unwillkürlich die zwei übereinander gelegten weißen Dreiecke heraus, und da sieht man also, dass das Spiel der Fantasie nicht nur etwas ist, was sich sozusagen im Traume oder im Halbwachen, so wenn sie im Dusel sind, ereignen, sondern das ist ein ganz klares und eindeutiges und reales Organisationsprinzip von Wirklichkeit. Wenn man sagt, das ist also eine optische Täuschung, dann ist das zwar was, wo man physiologisch was mit anfangen kann, was aber psychologisch nicht der Fall ist. Da täuscht sich nichts, sondern da wird eine sinnfällige Gestalt gebildet. Und insofern hat man da eben eine ganz andere Gesetzlichkeit vorliegen als die von irgendwelchen physiologischen Reizvorlagen. Es gibt...
Ja, kurz einhalten. Wobei das ja auch schon wieder eine Formalisierung ist, an der Stelle von nur zwei Dreiecken zu sprechen. Was würde Ihnen denn durch den Kopf gehen, wenn Sie das so angucken und...
Sechs Damen stehen.
Was noch? Wie nehmen Sie das wahr? Was geht Ihnen da so, fällt Ihnen dazu ein? Doch anders.
Nein, das ist nicht das Einzige zu den abgegebenen.
Ja, bis hin zu Weihnachten oder sonst irgendwelche Dinge.
Aha.
Form und Nichtform, Licht und Schatten.
Ja, oder wenn man da wieder die Fantasie in Anführungszeichen wieder ins Spiel brächte. Wir sind jetzt auf einer sehr formalisierenden Ebene.
Da gibt es so ein Spiel mit so einem Fressmonster. Wir sind nur Fressmonster.
Doch, da fing es jetzt an, wo man Quatsch erzählen könnte.
Ja, ja. Hm? Fantasie, da war doch was.
Ja, also Pac-Man, und da sind dann so drei Figuren, die sich da um irgendwas raufen, und dann kommen sie in so Geschichten rein. Das ist ja auch eine Wirklichkeit, wenn man so anfängt zu sagen, schon darin drei Dreiecke zu sehen, ist ja gemessen an der vermeintlich objektiven Reizgrundlage eigentlich so gar nicht gegeben. Ja? Und jetzt dann von Pac-Man oder von irgendwelchen raufenden Gestalten zu reden, erst recht nicht. Ja? Aber das ist etwas, was sich sozusagen im Umgang damit ja nun dann mehr oder weniger zwangsläufig einstellt, wenn man sich die Zeit nimmt, beziehungsweise noch vielleicht nur ist, was dann auch im Ganzen.
Ja, also der Kollege Schulte zitiert oder spielt hier auf die Untersuchung von Fritz Haider 1950 an, in denen Haider aus solchen Figuren einen Film präsentiert hat, irgendwelchen Leuten. Und diese Figuren drehten sich da so ein bisschen im Kreis herum. Und die Leute haben nachher gesagt, und dann greift das schwarze Dreieck den roten Punkt an. Und der weicht aber noch so eben aus. Also sie kriegen wirklich bei diesen scheinbar formalen Dingen die Seele einfach nicht ausgetrieben. Die drängt sich da rein. Und das ist also total spannend. Es gibt den Film, hast du den? Oder ich hatte den mal. Also müsste man unbedingt...
Mal. Bitte? Hör ich zum ersten Mal. Oder?
Ja, ja, doch, das ist... Wir sind
zu glimpflich durchs Studium gekommen.
Was?
Zu glimpflich durchs Studium gekommen.
Ja, aber das glaube ich nicht. Nee, so, etwas
es kommt ja darauf an, dass man es nachher weiß. Ob man es jemals erfahren hat, ist unwichtig. Aber das Wissen zählt.
Nein, aber auch die Dramatik, ne? Wo eben bei dieser, wie heißt die, Zaubernuss oder was, einem so gegenübertritt als Gestalt, ja, ist ja hier dann auch, wenn man das so als Kampf von irgendwelchen Pac-Mans und so auffasst und auserzählt, ja, dann auch wieder. Ja. Da können sie eine Kosmologie draus machen, wenn sie also mit diesen Dingen zwei Tage alleine wären und dann mal...
Ohne Essen. Ich glaube,
da kann man. Ganz einfach. Ohne Essen. Die Hunger haben. Verputzen und sie. Ja.
Ich kriege ja auch nichts.
Das können wir dann experimentell einmal mit Essen, einmal ohne Essen. Gucken, was dann jeweils unterschiedlich passiert.
Interessant ist, dass dieses mehr Qualitative von den Gestaltpsychologen selber bei diesen Untersuchung nur am Rande aufgetaucht ist. Die haben sich also sozusagen mehr noch von dieser idealistischen Morphologie prägen lassen und das so schön in Schemata und Bauten und Kreise eingebaut. Aber eine andere gestaltpsychologische Schule, nämlich die Leipziger Schule von Sander besonders, haben Sie vielleicht im Zusammenhang von Aktualgenese mal gehört, die sind nun genau darauf gekommen, zu versuchen, ob man nicht auch mit Hilfe dieser Wahrnehmungsexperimente was über die Qualitäten, über die Dramatik von Entwicklungsverläufen aussagen kann. Und wahrscheinlich haben sie mal eine Aktualgenese gemacht. War dann sozusagen die Merogene, heißt die, glaube ich, also wo sie halt so sozusagen von zeitlich länger werdenden Intervallen geprägt ist. Es gibt aber noch eine andere, die von Vergrößerungen, von Formen her aufgebaut ist. Das heißt, da werden Ihnen so ein Ding hier wie die Vorlage als ganz Kleines gezeigt und Sie werden dann aufgefordert, das wiederzugeben. Und dann kommt die Nummer 1, dann wird es ein bisschen größer und dann kommt die Nummer 2 noch ein bisschen größer, die Nummer 3 und so weiter. Und auch da war es wie bei der anderen Aktualgenese so, dass das ein ganz spannender Verlauf war, dass man so von vorgestaltlichen Qualitäten her zeigen konnte. Es geht also damit los, dass man sowas wie Verregelmäßigungen sucht und die Verregelmäßigungen der Formen, ne, da links oben, also so ähnlich wie das eben bei den gestaltpsychologischen Experimenten ist, so eine regelmäßige Form, die bleibt aber nicht stehen, sondern indem sozusagen die Vorlage anders wird, hat man so eine Ahnung, es wird anders und dann wird es schief und dann versucht man es wieder gerade zu kriegen bei 4 und dann fehlt plötzlich ein Teil bei 5 und dann dreht man es einmal um bei 6 und dann bricht es endgültig auseinander 7 und dann wird man wieder erschreckt und kommt bei 7b dann doch wieder zu einer Form, die man bei 3 schon mal wieder hatte und so weiter. Das heißt also, für die Leipziger war es interessant jetzt zu sehen, dieser Formenbildungsprozess, der ist nicht nur was Einmaliges, was zu einer bestimmten Art von Geschlossenheit und Verregelmäßigung führt, sondern der quält sich sozusagen durch eine ganze Reihe von Metamorphosen jeweils durch. Und was Ähnliches haben die Gestalttheoretiker, also das erste, wo ich eben sagte, Berliner Schule ist das, der Gestalttheorie, das haben die dann entdeckt, wenn man sich jetzt von diesen einfachen Wahrnehmungsgestalten mal löst und sagt, wir gucken uns jetzt mal Handlungsgestalten an. Bei denen ist es dann eben auch nicht mehr so, dass es zu so einer Art einfachen Prägnanztendenz kommt, sondern auch bei diesen Handlungsgestalten muss man sozusagen durch Zwischenschritte durch, da müssen Dinge aufgebrochen und umstrukturiert werden. Und das erst gibt dem Formenbildungsprozess, gibt dem seine Ausrichtung und nicht sowas wie ein einfaches Gesetz. Auch da haben Sie vielleicht schon gehört von den sogenannten Affenversuchen von Wilhelm Köhler auf Teneriffa. Das hört man so in irgendwelchen Sendungen über Verhaltensforschung so, dass Köhler vor knapp 100 Jahren herausgefunden hat, dass bei Affen eine Einsicht in Prozesse eine Rolle spielt. Aber wenn man es psychologisch sieht, dann ist es auch da nicht so, dass Köhler nachgewiesen hat, dass der Affe sozusagen abwartet und nachdenkt, ob er nicht einen Weg findet, wie er die Banane angeln kann, sondern Köhler ging es halt um solche Gestaltbildungsprozesse und darum zu zeigen, also wenn wir zu Lösungen in problematischen Situationen kommen, dann entscheidet da nicht die Klugheit des Menschen oder des Affen drüber, sondern ob das Feld entsprechend gebaut ist, dass bestimmte Schließungsmöglichkeiten offen stehen oder dass diese Schließungsmöglichkeiten zurückstehen, dass sie vielleicht durch Umstrukturierung erschlossen werden können oder durch Bewegungen im Raum, das ist das eigentlich Entscheidende. Also dieser Formenbildungsprozess ist auch das Spannende, was Köhler fasziniert hat und dass er dann da in eine Debatte verwickelt worden ist, ob der Affe nun intelligent ist oder nicht, das ist eher eine Fußnote in der Geschichte. Ja, was heißt nun dieses für die psychologische Methode der Morphologen? Wenn sich die Formenbildungsprozesse anders als bei der Natur schon selber ereignen und aufgreifen, wenn die selber so sich als was qualifizieren, dann hat eigentlich die psychologische Morphologie noch viel eher als diese Naturmorphologie eine Möglichkeit, das methodisch aufzugreifen. Sie braucht dann nämlich im Grunde genommen nur das, was sich eh schon in Entwicklungszusammenhängen zeigt, zu registrieren, zu beschreiben, nachzuvollziehen und durch bestimmte experimentelle Erleichterungen auch zu sichern. Das heißt, es braucht gar nicht mehr ein ganz neues methodisches Instrumentarium da, sondern man muss halt das, was im Seelischen immer schon da ist, nämlich, dass diese Formenbildungsprozesse sich auseinander entwickeln, durch eine bestimmte methodische Vorkehrung sichern und halten. Und das sind also eigentlich dann auch unsere Forderung, dass man sagt, Seelisches ist immer schon begabt, diese Formenbildung nachzuvollziehen. Man muss ihm nur auch die Chance geben, indem man es mal eine Zeit lang in einen geschützten Raum hineinsetzt. Und wenn Sie dann mal gucken, was Tiefeninterview oder Beschreibung sind, dann ist ja da eigentlich jetzt nicht was ganz Neues oder etwas, was im Seelischen noch nie da gewesen ist, angesprochen, das machen sie ja eigentlich auch im Alltag immer, untereinander sprechen, sich austauschen und mal beschreiben, was so um sie herum vorgeht. Das eigentlich Interessante und Wichtige dabei ist, dass sie einen Rahmen bauen, in dem dieses Beschreiben und Interviewen sozusagen über eine längere Zeit auch mal in einer Sache bleibt. Das ist also die entscheidende methodische Vorrichtung. Nicht eine Methode, die ganz aus dem üblichen Formenbildungsgeschehen herausgeht und jetzt noch was Neues erfindet, sondern experimentell Bedingungen dafür schaffen, dass das, was wir immer schon mit sich bringen, dieses sich selbst überarbeiten, reflektieren und erfahren, dass das sozusagen Rahmen bekommt. Und deshalb darf da auch kann er rein und rausgehen bei diesen Geschichten. Deshalb ist es wichtig, dass sie die Leute an einem Gegenstand festhalten. Deshalb ist es wichtig, dass die Fragen an das anknüpfen, was die Leute selber gebracht haben und nicht was ganz Neues ins Spiel bringen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie das mindestens 1,5 Stunden aushalten, entweder mit sich selber oder mit anderen. Das sind aber sozusagen wie bei Müller, wie bei den Gestaltpsychologen, nur Bedingungen, unter denen das, was im Seelischen immer schon stattfindet, eine Möglichkeit hat, sich zu äußern. Das wäre schon die Hälfte vom Lied und eigentlich sehr schön, wenn das mit dieser Mitbewegungsmethode schon bewältigt wäre und die psychologische Morphologie damit sozusagen ihr Vorbild gefunden hätte. Aber es gibt auch da wieder eine zweite Richtung, die jetzt von diesem etwas gestalthaft Figuralen noch mehr in diese Richtung der Entwicklungsqualitäten und auch des Dramatischen hinübergeht. Und auch diese Richtung ist Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich gleichzeitig mit der Gestaltpsychologie entdeckt worden. Sie verbindet sich nun mit dem Namen Freud. Da würde man jetzt sagen, vielleicht auf den ersten Blick, war Freud denn nun auch noch ein Morphologe? Und weniger als die Gestaltpsychologen Belege dafür finden, dass er von Gestaltung und Umgestaltung spricht. Aber Freud hat selber mal gesagt, dass er auf die Psychologie gekommen ist, indem er sich mit Goethes Morphologie beschäftigt hat. Und da sind wir Morphologen natürlich dann auch immer besonders stolz drauf, dass also Freud neben seinen ganzen Entdeckungen von Krankheitsgeschichten und so weiter gerade diesen Punkt auch für sehr wichtig fand. Und es gibt also in der Tat eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass dieses Werk und gerade die Traumdeutung wirklich auch ein morphologisches Werk ist. Nicht nur die Tatsache, dass sich ja Freud darin wie Müller, der übrigens so eine Art wissenschaftlicher Großvater von ihm gewesen ist, sich mit der Fantasie beschäftigt. Auch Freud hat sich mit Fantasie beschäftigt und das Eigenleben der Fantasie war für ihn also auch eine ganz wichtige Grundlage für das, was er dann in der Traumdeutung 1900 über die Psyche gefunden hat. Und insofern kann man also eigentlich sagen, dass was er da in der Traumdeutung macht, ist auch eine Art von Selbstwahrnehmungs- oder Selbstbeobachtungsexperiment. Und was er da findet, ist nicht zuletzt auch wieder diese Formenbildung, die selber so einen Sinn herausbringt. Und insofern kann ich Ihnen das jetzt auch nochmal an Zitaten verdeutlichen. Es wird immer so etwas unterschätzt, dass die Traumdeutung sehr deutlich auch auf diese Formenbildungszüge hinweist. Besonders die Traumarbeit ist eigentlich etwas, was sehr deutlich an das anknüpft, was bei Müller mit dem Eigenleben der Fantasie angesprochen ist. Diese eigentliche Traumarbeit entfernt sich nun von dem Vorbild des wachen Denkens viel weiter, als selbst die entschiedensten Verkleinerer der psychischen Leistung bei der Traumbildung gemeint haben. Sie ist nicht etwa nachlässiger, vergesslicher, unvollständiger als das wache Denken, sie ist etwas qualitativ völlig Verschiedenes und darum zunächst nicht mit ihm vergleichbar. Sie denkt, rechnet, urteilt überhaupt nicht, sondern sie beschränkt sich darauf umzuformen. Da haben Sie also so einen ersten Hinweis darauf, dass also die Metamorphose, die Umformung auch wieder was ist, was für diese Traumdeutung sehr wichtig ist. Und wie das nun vor sich geht und dass das Ganze also auch wieder dieser Formenbildungsprozess ist, das lässt sich am nächsten Zitat noch etwas deutlicher zeigen. Machen wir das wieder so. Die latenten Traumgedanken, die wie Gedankengänge durch logische Verknüpfung zusammengehalten werden, stehen natürlich in den mannigfaltigsten logischen Relationen zueinander. Sie bilden Vorder- und Hintergrund, Abschweifung und Erläuterung, Bedingungen, Beweisgänge und Einsprüche. Wenn dann die ganze Masse dieser Traumgedanken der Pressung der Traumarbeit unterliegt, wobei die Stücke gedreht, zerbröckelt und zusammengeschoben werden, etwa wie treibendes Eis, so entsteht die Frage, was aus den logischen Banden wird, welche bisher das Gefüge gebildet hatten. Welche Darstellung erfahren im Traum das Wenn, Weil, Gleich Wie, Obgleich, Entweder Oder und all die anderen Präpositionen, ohne die wir Satz und Rede nicht verstehen können. Also da sehen Sie auch, ohne dass ich Ihnen jetzt die Theorie des Traumes darstellen kann von Freud, so etwas, was das Eigentliche der Traumarbeit ausmacht. Also was für Freud wichtig ist dabei, dass hier an einer bestimmten Sinngestalt gepresst, gedrückt, zusammengezogen, umgeformt, umgemodelt wird. Und das ist eigentlich das Interessante dabei. Nun kann man aber sagen, was ist nun der Unterschied dieser Formenbildungsprozesse, die im Traum stattfinden, zu den Formenbildungsprozessen, die wir eben mit diesen klaren und eindeutigen Gestalten gesehen haben. Und da kann man zumindest diesen Punkt bei Freud festhalten, dass das Traumgeschehen im Gegensatz zu den Sinngestalten, die wir eben gefunden haben, eines ist, was gleichzeitig bestimmte Dinge aufdeckt und ausdrückt, aber auf der anderen Seite auch bestimmte Dinge verdecken oder verkappen soll. Das heißt, es ist so, dass auf der einen Seite etwas herausgeformt wird, was wie im Vordergrund deutlich werden soll, aber auf der anderen Seite dient der Traum auch dazu, bestimmte Dinge zu verschleiern, undeutlich zu machen und zu verbergen. Und insofern kann man eigentlich sagen, dass hier ein ganz neuer Begriff von, oder ein zweiter Begriff von Morphologie, psychologischer Morphologie geprägt wird, der davon ausgeht, dass die Formenbildung etwas ist, was gleichzeitig Dinge klärt, aber auch verunklärt. Und das hat nun wiederum natürlich bestimmte Konsequenzen für die Methode. Ich zeige Ihnen vorher nochmal zwei Darstellungen, wie man sich dieses Geschehen nun bildlich vor Augen führen kann. Dieses hier. Da können Sie also auf der einen Seite so dieses Verunklären und Auseinanderrücken von bestimmten Stücken, die im Ganzen vielleicht passen würden, sehen. Aber Sie können auf der linken Seite auch die heilige Cäcilie sehen. Gucken, also wenn Sie da so links sehen, dann können Sie auch so eine Figur erkennen. Wenn man genau guckt, sieht man sogar Augen und so weiter, die sich im Hintergrund dieser Gestalt befindet. Also das ist so das Eigentliche am Traum, dass er bestimmte Dinge unkenntlich macht, aber auch bestimmte Dinge sinnlich erfahrbar macht. Und dass das Ganze ein dramatischer Prozess ist, kann man sich von Goya her verdeutlichen. Da sehen Sie sozusagen oben dieses berühmte Plakat, der Traum der Vernunft gebiert Monster. Aber da sind die Monster sozusagen noch schön gestalthaft geformt und anschaulich anzugucken. Und rechts unten, das kommt dann dem Traum schon etwas näher, wie er sich nach Freud tatsächlich ereignet, als was sehr dynamisch, sehr dramatisch ist, als was aufgelöste Formen darstellt und was sich gar nicht mehr so in einzelne Elemente fassen und auch übersetzen lässt.
Ja, das ist auch von Goya.
Das ist auch von Goya. Genau, das ist die Skizze, die, wo man sagt, naja, das ist so der Abfall und oben ist sozusagen die schöne Wirklichkeit, aber man würde es von Freud fast eher umdrehen und sagen, oben das ist so das Geschönte und die Monster, die sind noch nett anzugucken, aber wenn man sich die seelischen Monster anguckt, dann ist da gerade das Formlose und das Zerfließende und die ganze Dramatik von Entwicklungsverläufen.
Das wäre ja auch vielleicht nochmal wichtig, was, wenn man sagt, also hier jetzt nochmal ein Beispiel des Traumes, aber in eine nette und von der Tagesverfassung her und vom bewussten Denken, gekramten Denken her aufgreifbare Darstellung. Wenn man dann nochmal sehen kann, auch diese beiden Linien, die ja im 19. Jahrhundert so ein bisschen auseinanderzudriften drohen, eben mit dieser idealistischen Morphologie und das, was Nietzsche dann mit diesem Wuchernden, ja, dass man das ja auch quasi für das Seelenleben eben, für die Tagesverfassung, ja, und für die Nacht, ja, sehen kann und dass dem gegenüber auch das, was wir uns im Tag so zurecht basteln, ja, auch eher so in Richtung dieser idealistischen Morphologie oder eben dieser netten, gekramten Figürchen geht, ja, wobei man dann wenn man sich die Tagesverfasstheiten genauer anguckt, im Interview, ja, dann auch wieder auf diese Formen kommt, wie sie da unten in dem einen Bild und dieser Vorskizze von Boja angelegt sind. Ja. Aber dass das auch jetzt für das Sinnenleben Bilder sind, ja, und dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, ja immer auch diesen Blick auf diese andere Seite, wo das eben so nett und gekramt und akkurat zugeht, dass wir den da, dass wir da einen Blick drauf werfen müssen.
Ja. Ja, was jetzt für dieses Ganze sozusagen noch einen methodischen Sprengstoff und einen letzten Punkt, den wir als Maxime zu formulieren hätten, mitbringt, ist, dass es, wenn es tatsächlich so ist, dass die Formenbildung, wie sie im Seelischen vorgegeben ist, unmittelbar eine Methode überführt, wie ich das ja eben schon bei der Gestaltpsychologie angedeutet habe, dass das nun vor einen bestimmten, vor ein bestimmtes Problem führt, wenn nämlich diese vorgegebene Formenbildung etwas zugleich aufdeckt, aber auch verdeckt. Dann haben wir nämlich in der methodischen Rekonstruktion das Problem, dass wir diese Mitbewegungsmethode, na, also nur dem folgen, was vorgegeben ist und dafür ideale Bedingungen schaffen, dass wir da ja nicht nur die Tendenz stärken, dass ich Seelisches selber aufklären und erfahren will, sondern dass wir natürlich auch in die Falle hineinlaufen, dass ich Seelisches immer selbst verdecken und selber auch in Verkehrungsformen hineinbringen will. Das heißt also gerade die Überlappung, die jetzt beim ersten Punkt die Chance war, die Überlappung von Gegenstand und Methode, die bringt hier ein bestimmtes, für Freud, ein großes Problem mit sich, denn die Selbstverständlichkeit des Seelischen, das Ausdrucksverstehen, das ist ja was, was gewollt ist und das müssen wir auch fördern, aber wir müssen sozusagen in der Psychologie, in der morphologischen Psychologie, immer damit rechnen, dass wir auch die anderen Tendenzen weiter befördern, also auch das sich nicht verstehen wollen mit aufgreifen, auch das Tendenzielle oder das Tendenziöse von bestimmten Erfahrungen in dieser Mitbewegungsmethode herausbefördern und dass wir sozusagen immer einen Punkt finden müssen, wo wir das Ganze brechen und das Ganze auch bezweifeln können. Dazu habe ich noch ein etwas längeres Zitat und ich meine, das sollten wir uns doch am Schluss jetzt noch angucken, mitgebracht, was diesen besonderen Kasus in der Traumdeutung selber anspricht. Ich glaube, ich habe es auch noch irgendwo. Ja, hier als Vorlage. Vielleicht gucken Sie sich das mal unter dem Gesichtspunkt an, wenn es wirklich so ist, dass das Seelische etwas ist, was sich selbst versteht, aber dass sich selbst auch missversteht, in welche Probleme man dann mit einer Methode hineingerät, die das fortsetzt. Also Freud erzählt von, in der Traumdeutung von einem Traum, und zwar folgendermaßen. So erinnere ich mich an einen Traum, der mir nach dem Erwachen so besonders gut gefügt, lückenlos und klar erschien, dass ich noch in der Schlaftrunkenheit mir vorsetzte, eine neue Kategorie von Träumen zuzulassen, die nicht dem Mechanismus der Verdichtung und Verschiebung unterlegen waren, sondern als Fantasien während des Schlafens bezeichnet werden durften. Nähere Prüfung ergab, dass dieser rare Traum dieselben Risse und Sprünge in seinem Gefüge zeigte wie jeder andere. Ich ließ darum die Kategorie der Traumfantasien auch wieder fallen. Und in einer Anmerkung ergänzt er, ich weiß heute nicht, ob mit Recht. Der reduzierte Inhalt des Traums war aber, dass ich meinem Freunde eine schwierige und lange gesuchte Theorie der Bisexualität vortrug und die wunscherfüllende Kraft des Traumes hatte es zu verantworten, dass uns diese Theorie, die übrigens im Traum nicht mitgeteilt wurde, klar und lückenlos erschien. Was ich also für ein Urteil über den fertigen Traum gehalten hatte, war ein Stück, und zwar das wesentliche Stück des Trauminhalts. Die Traumarbeit griff hier gleichsam in das erste wache Denken über und übermittelte mir als Traum, über den Traum, jenes Stück des Traummaterials, dessen genaue Darstellung im Traum nicht gelungen war. Erste Frage: Haben einige von Ihnen verstanden, wo es hier drum geht? Das ist natürlich sehr kompliziert, aber es ist...
Ja, ich denke, das kennt man doch aus seinen eigenen Träumen. Aha. Dass die, wenn man wach wird, einem sehr geschlossen vorkommen. Und wenn man die versucht auszuwerten oder sich zu erinnern, oder man versucht, das jemand anderem zu erzählen, auf ja. einer eben genau an diese Risse und Sprünge kommt und merkt, ja, also das lässt sich jetzt so nicht mehr zusammenbringen, aber in der Erfahrung des Traumes war es ein Zusammenbringen.
Ja, also das Erste, was man darüber sagen könnte, ist, dass hier sozusagen im Bearbeiten selber schon etwas in eine ganz andere Form gebracht wird. Das lässt sich aber noch mehr sagen, gerade unter dem Gesichtspunkt der Methode. Denken Sie sich jetzt mal den aufwachenden Freud als jemand, der seine Theorie über den Traum fabrizieren will. Und der hat nun diesen Traum, den er selber geträumt hat, als Material. Wo ist das Problem dann? Der Theoretiker, der Methodiker,
dass die Grenzen verschwimmen, inwieweit das Traummaterial ausgreift auf die nachfolgende Wirklichkeit.
Ja.
Und um das dann wieder sukzessive einzufangen, ist dann im Rahmen einer Methode schwierig.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Kann man den noch ein bisschen ausführen? Also was verschwimmt da? Welche Grenzen verschwimmen da?
Ja, die zwischen eigenem Erleben und beschreibenden Beobachten.
Ja, beschreibenden Beobachten und es geht noch weiter. Es ist nicht nur das beschreibende Beobachten,
auch das erinnert. Und das zusammenfassende Beobachten.
Ja, das zusammenfassende Beobachten. Die Rekonstruktion, und zwar nicht nur die Rekonstruktion dieses Traums, dieses Traumsinns, sondern es geht ja so weit, dass er sozusagen seine Theorie selbst als Stück des Trauminhalts charakterisiert. Das heißt, was er für eine Theorie über den Traum hält, ist das wesentliche Stück des Trauminhalts, was im Traum verborgen ist. Also was er eigentlich macht mit dieser Theorie über den Traum, ist das Phänomen, was im Traum unterdrückt war, zu ergänzen. Insofern schließt sich da die Lücke im Traum selber. Das hat aber überhaupt nichts dazu zu sagen, ob die Theorie richtig war. Und Freud sagt jetzt natürlich, mir wird jetzt klar, dass ich das theoretische denken musste, weil es im Traum fehlte. Aber wie Sie jetzt an der Anmerkung entnehmen, im Grunde genommen weiß keiner jetzt überhaupt nicht mehr sagen, ob das jetzt ob die richtige Theorie oder die falsche war, denn jede Theorie, die wir bilden, also jede Rekonstruktion, die wir bilden, hängt eben auch von diesen eigenen Erfahrungen, von diesen eigenen Wünschen und Tendenzen ab. Das heißt also, da wo wir eben noch gesagt haben, es ist eine tolle Hilfe, dass wir in unserer Methode an den Formenbildungen anknüpfen können, da muss man auch sagen, es ist immer eine Verführung. Um das aber jetzt nicht traurig oder zu traurig enden zu lassen, sage ich Ihnen auch, dass auch diese Gefahrenseite sozusagen, die mit der Formenbildungsmethode, mit der morphologischen Formenbildungsmethode verbunden ist, dass man die auch wieder aufgreifen kann. Denn Freuds Schüler Georges Devereux hat gesagt, so ist das nun mal in den Verhaltenswissenschaften, so ist das nun mal, wenn man Psychologie betreibt. Man kann sich nie von den Gegenständen, mit denen man umgeht, vollständig lösen und kann sich auch den Tendenzen, die man selber von diesen Gegenständen her oder von seiner eigenen Vorgeprägtheit her notwendig mitbekommt, man kann sich auch von diesen Tendenzen nicht lösen und diese von Devereux sogenannte Gegenübertragung, die man immer in der psychologischen Methode berücksichtigen muss, die kann man nur allenfalls verdrängen. Wenn man sie verdrängt und sagt, wenn ich mich mit Tüten beschäftige, bin ich der objektive Forscher und mich interessiert überhaupt nicht meine eigene Meinung dazu, dann kommt man notwendig auf den Holzweg. Aber man kann ja versuchen, umgekehrt gerade dieses zu berücksichtigen und sich selber zu befragen, wie kommt das denn, dass ich an den Gegenstand dran bin? Was ist denn, woher kommt denn meine Abneigung? Warum sind mir bestimmte Dinge lieber und andere Dinge weniger lieb? Und aus dem Grund machen wir auch in unserem psychologischen Ausbildungsgang immer mit den Studierenden zuerst ein Erlebensprotokoll. Also jeder muss sozusagen erstmal ran, auch wenn er die Diplomarbeit schreibt, zu sagen, wie stehe ich denn überhaupt zu dem Gegenstand? Und als eine Konsequenz, die dann eigentlich auch jeden Forscher und jede Forscherin betrifft, meine ich, dass es sinnvoll wäre, so eine Art Forschungssupervision zu machen. Das heißt, im Grunde genommen müssten sie, wenn sie es ganz sauber machen, müssen immer während dieser Forschungsprozesse, in die sie als Psychologe reinkommen, auch in eine Supervision, wo sie sagen, von Zeit zu Zeit muss ich mich auch von anderen fragen lassen, was mache ich da überhaupt? In welche Stricke, welche Fallstricke kann ich da reingeraten? Und zwar nicht im Sinne davon, dass man ab und zu mal einen Fehler macht, sondern gerade im Sinne davon, dass diese Fehler einen an das erinnern, was bei so einer Untersuchung eine besondere Rolle spielt. Und Sie erinnern sich ja eben, gerade durch diesen Ekel und diesen Widerstand, den man mit dem Plastik da hatte und mit den Tüten, sind wir ja auf das gekommen, was eigentlich das Spannende bei der Untersuchung war. Und so denke ich mir, lässt das Ganze gerade in dieser Überlappung und gerade in dieser Gegenübertragung, in die man notwendig immer wieder reinkommt, auch eine besondere Chance für die Psychologie.
Könnte dieses Phänomen der Gegenübertragung nochmal.
Ja, also normalerweise ist es ja so, dass man in einer Behandlungssituation das Phänomen der Übertragung kennt. Das ist also eine Art von Erfahrung, die jeder Behandler macht. Das heißt, man kriegt mit, die Leute, die man zu behandeln hat, die behandeln mich eigentlich nicht als diesen Menschen, XY, diesen Therapeuten, sondern die übertragen in diese ganze Situation ihre eigenen Kindheitserfahrungen, ihre eigenen Ängste und so weiter. Und Freud hat gesagt, gerade dadurch wird es modellierbar. Gerade dann kann die Behandlung wirksam werden, wenn dieses Material sozusagen auf den Therapeuten übertragen wird, in dieser Situation. Gegenübertragung meint jetzt, also auch noch von Freud, dass man das Ganze hier umdrehen kann und sagen, auch der Therapeut, wenn er denn behandelt, bringt ja seine eigenen Ängste und seine eigenen Vorurteile und Erfahrungen und so weiter in diese Therapie ein. Das heißt also, wenn man korrekt sein will, dann kann man ja nicht so sagen, wie Freud es ursprünglich gesagt hat, der Therapeut ist die Spiegelplatte, die selber nur einen Raum bereitstellt für dass sich die Gegenstände sozusagen selber entwickeln, sondern man muss sagen, der Therapeut ist eben auch jemand, der voller Besetzungen und Ängste und Übertragung ist und so weiter. Und das kann man auch nicht vollkommen, das kann man auch der noch so gute Therapeut, kann das nicht wegmachen, aber er kann es sozusagen nutzen. Einmal, indem er eine gewisse Erfahrung damit hat, aber einmal auch, indem er sich dann selber nochmal diesem Prozess der Behandlung oder des Behandlungswerdens aussetzt. Das ist also immer, wenn Menschen zusammenkommen, auch in der Therapie, dann bringen beide halt diese Voraussetzungen mit. Und das ist in der Forschung, spielt das eben eine große Rolle. Also nicht nur die Beforschten mit ihren ganzen Ängsten und so weiter spielen in diesem Prozess eine Rolle, sondern auch das, was der Forscher mitbringt. Sein eigenes Instrumentarium ist davon geprägt. Und das muss sozusagen methodisch immer gewendet werden. Da meine ich eben auch in so einer Ausbildung, die Sie machen, das ist was, was einen vielleicht anfangs erschreckt oder wo man denkt, um Gottes Willen, jetzt hast du was falsch gemacht, jetzt merkst du plötzlich, dass du deine ganzen Abneigungen da rein projizierst und so. Aber mit der Zeit merkt man gerade an solchen Stellen, hat man auch die Chance, daraus Gewinn zu ziehen. Insofern sind alle Untersuchungen auch immer geprägt von dieser merkwürdigen Subjekt-Objekt-Auseinandersetzung, die sich dann ereignet.
Wir sagten eben, dass die Mitbewegung eben eine wichtige, also die Dynamisierung eben wichtig sei für die Gefahr der Verkehrung und Überdeckung. Könnten Sie das nochmal am Beispiel mit den Tüten verdeutlichen, was damit gemeint ist vom methodischen jetzt?
Also bei der Mitbewegung, die Mitbewegungsseite wäre sozusagen die Seite, wo man sagt, wir kommen bei der Tüte darauf, dass die Tüte sowas Uneigentliches ist. Da braucht man sozusagen gar nicht die Leute zu interviewen, anderthalb Stunden, sondern das merkt man schon sehr schnell. Da braucht man sich nur mal selber zu fragen, was verbinde ich denn damit? Das ist nichts, das ist ein Neutrum, das ist eher was, wo ich nichts von damit zu tun habe oder was mich dann so ein bisschen in falsche Gesellschaft bringt und so weiter. Auf das kann ich kommen, indem ich zuerst mal mich experimentell zurückhalte und sage, ich sammle jetzt einfach mal, was mir an Gedanken durch den Kopf geht. So, das wäre jetzt mehr so die Mitbewegungszeit. Da brauche ich auch keine statistischen Erhebungen, da brauche ich keine Fragebögen, da brauche ich keine experimentellen Brechungen, sondern das sagt mir sozusagen schon der alltägliche Zugang. Und wenn ich das einfach mal beschreibe, was da passiert, nämlich, dass ich so eine gewisse Abneigung habe und dass ich nicht richtig daran will und dass ich den Gegenstand auch gar nicht so toll finde und so, dann reicht mir das vollkommen aus. Das ist eine tolle Chance, die die Psychologie hat, und wenn Sie mal in Lehrbücher gucken, meistens entschuldigen sich die Psychologen dafür, dass sie diese Erfahrungen schon mitbringen und sagen dann, ja, das merkt man ja auch schon, das findet man da, aber erst unter der Methode des Fragebogens und nach dem dritten Koeffizienten kann ich dann etwas Konkretes aussagen. Da würden wir Morphologen sagen, nein, wir sind schon viel schneller dabei. Sie müssen nur mal fragen, wie Sie denn damit umgehen, dann erfahren Sie schon eine ganze Menge. Aber, und deshalb kommt dieses zweite Element der Brechung hinein, das allein reicht nie aus. Sie müssen also sich künstlich dazu bringen, diese einfachen Einfälle, die Sie da haben, auch immer wieder in eine methodische Brechung zu bringen und zu sagen, das ist es noch nicht, ich muss noch mal weiter gucken. Auch davon muss ich wieder abgehen, deshalb haben wir ja auch diese mehreren Versionen. Sie müssen das Ganze immer durch so ein ganzes Spektrum erstmal durchdrehen. Und das ist dann eben unser Umgang auch mit diesem Phänomen der Gegenüberstellung, also dass Sie auch sagen, ich muss mich immer wieder durch den ganzen Beweis dann quälen. Es ist auch für Salber und auch für uns nicht immer leicht, wenn man denkt, ach, mit ein bisschen Erfahrung hat man eigentlich schon Pi mal Daumen so ein Gefühl dafür, was so ein Gegenstand ausmacht. Aber also ich mache die Erfahrung zumindest auch immer wieder, man muss jedes Mal wieder durch die ganze Methode durch, um am Schluss dann zu sagen, jetzt habe ich auch wirklich was davon gehabt. Also Mitbewegung und Brechung, das wären so zwei Grundkennzeichen der morphologischen Methode, wie sie dann auch selber entwickelt und vertritt.
Ja, auch schön, dass du von Supervision sprachst, ne? Und damit hast du sogar. Von Zeit zu Zeit sehe ich den alten gerne. Als Motto für Supervision. Auch Goethe, ne? Goethe.
So. Ja, Goethe. Ja, damit wäre ich jetzt mit meinem Programm durch und frage Sie, ob Sie noch Fragen dazu haben. Da haben ja einige schon so zwischendurch mal geredet.
Die Frage meines morphologischen Lebensfelder wurde in diesem Lehrgang und ich fürchte auch heute nicht mehr beantworten, weil er Schulte mir immer versprochen hat, am Ende wüsste ich das. Mich quält nämlich seit das erste Mal, dass das Hexagramm auftauchte, die Frage, das Ding hat jetzt diese sechs Pole. Warum, wenn die Frage auch nicht morphologisch ist, aber warum hat dieses Ding diese sechs Pole? Jetzt sind mir bei Nietzsche gerade zumindest mal die Worte Aneignung und Umbildung begegnet. Kommen die in irgendeiner Form ja auch. Aber noch immer muss ich sagen, warum sind das diese sechs? Herr Schulte hat seinerzeit gesagt, und was ja schon mal wichtig sei, ist, dass es eine gerade Zahl ist, also dieses Spannungsverhältnis jeweils. Das ist mir auch mittlerweile mehr als einsichtig. Aber warum jetzt diese drei, beziehungsweise diese drei Spannungen, das kann man vermutlich nicht mal so in einer Antwort beantworten, denke ich.
Ja, das ist genau, also das ist das
Wesen. Von mir nochmal eine Privatsitzung.
Gerne. Ja, es gibt ja auch, um das noch zu ergänzen, es gibt ja auch so einen Ansatz, das irgendwie mit Modalwerbung zu handhaben, dann kommt man irgendwie auf fünf Grundzüge und so. Also, das
hängt. Welche meinen Sie? Also, welche Modal?
So können, ja. Wollen
und machen.
Das sind sechs. Ja, das ist.
Ja, ja. Sein, werden, können, machen. Überschreiten und weiß ich was.
Also Sie können, es gibt auch noch ein näheres, man kann es wirklich nicht in einer Sache beantworten, aber in vielen. Es gibt auch von Nietzsche eine Zusammenstellung der sechs Bedingungen der Entwicklung organischer Wesen zu sprechen kommt. Da kann man sagen, ist das wieder Zufall. Man kann einige sogar direkt dann mit den morphologischen Polen bei Salber zusammenbringen. das Aneignen und Umbildung spielt auch bei Marx eine Rolle, also auch da finden sich diese Vokabeln. Ich habe den Nietzsche extra rausgelassen, weil ich denke, es ist dann so etwas, was so eine schräge Brechung das Ganze rein, als ob es darauf eigentlich ankäme. Und man kann ja sicher auch verraten, dass Salvo auch mal mit 5 gearbeitet hat und dann meinte, das stimmte noch nicht und dann 6 wieder zu und dann einen hat er auch mal anders genannt und später hat er den wieder umbenannt, also sowas kann man auch sagen, sodass man das Ganze immer so relativiert kriegt. Es ist irgendwo zwischen blindem Zufall und absoluter Notwendigkeit.
Aber also wie gesagt, wir können da gerne noch, damit das Versprechen eingelöst wird, nochmal
einen Kaffee drauf trinken. Ja, aber können Sie ja auch noch einen Satz dazu sagen.
Nein, das kann ich an einer anderen Stelle und je nachdem bei Bedarf. Jetzt hätten wir die Gelegenheit, Herbert Fitzek mal noch in einer Version dazu Stellung nehmen zu lassen, über das hinaus vielleicht oder auch nicht, was er zwischen absoluter Notwendigkeit und Zufall. Was würde dir denn spontan dazu einfallen?
Warum? Spontan fällt mir dazu ein, es ist viel spannender, warum die Frage gestellt wird. Denn sie kommt eigentlich aus der Perspektive der idealistischen Morphologie, die ich ja auch als wichtig empfunden habe, nämlich, dass in der Morphologie, gerade weil sich so viel dreht und weil so viel Dramatisches und so viel Kunstvolles dabei ist, irgendwie diese Utopie der einfachen Grundform drin ist. Es muss doch mal an irgendeiner Stelle anzuhalten sein, das Ding. Und dann kommt man auf die Bedingungen. Das fällt mir dazu ein. Es muss doch mal anzuhalten sein. Man muss doch mal irgendwo auf was Letztes kommen, was man festhalten kann. Also das ist, ja. Das kann aber die Raute sein oder die Ellipse oder der Kreis oder das Sechseck.
Also bei aller Erkenntnisnähe von Nietzsche tappt er da ja eigentlich auch dann in seinen eigenen Dingen. Wenn er zum einen sagt, das ganze logische Denken ist eben diesem Willen zum Macht ja unterworfen, kommt aber dann irgendwie dazu, 6 Entwicklungszüge zu benennen. Dann, gut, es ist ja so, man, er kommt ja der eigenen Logik da auch nicht.
Nee, aber er ist ein bisschen geschickter. Also Sie haben genau den Punkt getroffen. Das hat Nietzsche aber irgendwo auch gesehen und hat gesagt, hat sich sehr damit rumgequält mit diesen 6 Bedingungen und hat dann gesagt, die sind auch artifiziell, die sind auch nicht die wahren, aber es sind wenigstens keine, die wie die Kategorien von Hegel und von Kant und von allen, von Aristoteles und so, aus dem Geistigen sich bespiegeln hervorgehen, sondern sie sind aus den Tätigkeiten von Organismen entstanden. Das war der springende Punkt dabei. Deshalb war er auch so begeistert von dieser Formenlehre, weil er gesagt hat, in dieser kalten Welt, in dieser merkwürdig abgehobenen Welt von Organismen, da gibt es vielleicht mehr Wahrheit drin, wie in diesen so schön klingenden Philosophien, die wir so im Kopf haben. Also die Frage passt sozusagen genau an die Stelle. Und er hat dann auch gesagt, also ob es das jetzt ist, weiß ich auch nicht. Nach dem dritten Mal hat er gesagt, vielleicht ist es ja auch alles Mist, aber es könnte vielleicht ein bisschen mehr Wahrheit sein, wie an dem, was wir uns so vormachen. Und dann kam auch noch dieser Spruch in dem Zusammenhang, wir Psychologen sind völlig desinteressiert an uns. Wir wollen gar nichts wissen über uns selber. Nur so kann man Psychologie machen. Solange sie sozusagen schön finden, was sie da über sich selber rauskriegen, sind sie nach Nietzsche auf dem Holzweg. Lieber gucken sie sich tote Materie an, da erfahren sie mehr über Psychologie, als wie wenn sie sich so in den eigenen Gedankenspielen vergraben und dem folgen, was sie wünschen und wollen. Und so. Das war für Nietzsche alles zu...
Es gibt, glaube ich, es gibt auch so ein Bild bei ihm, ich würde mal sagen, so eine Art konstruiertes Unfallszenario, also das Bild des hochstehenden Einzelnen, also ja, der Wissenschaftler ist ja so transportiert worden, ja, also auch dieses Zarathustra-Motiv, oder das Wiedergänger-Motiv, also diese Figuren in diesen Geschichten sozusagen immer wieder fast an unfallähnliche oder unfallartige Szenarien herangeführt werden, um sozusagen, die Methodik oder den bisherigen Weg, den bisherigen Gang nahe ans Kippen zu bringen.
Stimmt. Das ist ja dann auch nochmal in Nietzsches Biografie selber durchgespielt.
Ja.
Dieses Unfallhafte. Und, Das ist aber auch Ihre Frage. Also Nietzsche würde sagen, es ist immer noch ehrlicher zu sagen, ich treibe es so weit, bis ich nicht mehr komme und dann breche ich es wieder ab, als dieses schöne, tolle, einheitliche von Systemen, wo man irgendwie sagt, das sind so Selbstspiegelungen des Geistes.
Mhm. Es gibt Weise, zum Narren wird man ein System.
Nietzsche.
Aber ich meine, die Frage kann man ja nochmal weiter drehen. Ne? Also wenn man sagt, also da wird eine Frage gestellt, wird erstmal das Spannende, ne, in dem Zusammenhang auf die Frage wieder selber verwiesen. Ja? Und auch in der Tatsache, dass diese Frage so gestellt wird, ja, klingt ja zum einen die Sehnsucht nach dieser Vereinfachung und erstmal zu fassen und zum Stehen zu bekommen. Ja? Und in dem ersten Schritt die gleichzeitige Skepsis, ist es das denn? Ja? Und damit auch irgendwo der Wunsch, dass wenn es das wäre, würde ich es dann doch wieder gerne noch wieder anders haben.
Keine Frage, klar.
Aber weil das jetzt, weil es auch jetzt nicht darauf ankommt, dann nochmal einen Satz sozusagen, weil den habe ich sicherlich schon mal gesagt, da es ja bei Ihnen dann anscheinend noch immer nicht quasi ne, zum Stehen gekommen ist, ja, wobei auch das wieder der Punkt wäre, ob das dann geht oder Sinn macht. Ne? Aber da können wir gerne nochmal... was auch immer drauf trinken, dass.
Ja.
Selbst wenn Sie dann sagen, okay, die Frage hat sich erledigt. Nicht dies beantwortet, sondern das wäre ja auch ein Ausgang eines solchen Gesprächs,
wie
es jetzt anliegen würde.
Gehe ich nicht auf.
Ja, dann können wir ja mal gucken, wie weit was da.
Ja, ich hoffe, ich habe Sie nur in diesem Punkt enttäuscht, weil ich in allen anderen auch.
Nein, ich hatte keine Ahnung, was die Frage erwartet, schon vorhin. Vom heutigen Tag.
Es gibt auch einen sehr schönen Aphorismus, habe ich auch vielleicht schon mal gesagt, ne, darauf bezogen, ne, die Frage ist zu schön, um sie mit einer Antwort zu verderben.
Wieso schon? Ich kann aber nicht. Aber ich hätte noch die Frage, wenn man das jetzt alles so historisch festmachen kann, wo ist denn dann die Leistung Salvers, das mal alles zutage zu fördern oder das einfach am Lehrstuhl 15 Jahre lang zu bewegen, diesen Fragenkomplex?
Naja, also Salver sagt immer, wir laufen als lebendige Zitatensammlung rum und versuchen es möglichst als geniale Eigenleistung zu verkörpern. Das kann man so sehen, man kann es aber auch umgedreht sehen. Dieses, was ich jetzt da rausgehoben habe, ist mir ja auch nicht zugefallen, sondern das ist eigentlich Salvers Leistung, der ja auch ein paar Jahrzehnte als die historischen Werke so bearbeitet hat und geformt und aus denen sowas herausgehoben hat, dass man sagen kann, also das ist jetzt aus unserem Blickwinkel psychologische Morphologie, da würden andere was ganz anderes herausheben. Mhm. Und wenn Sie die beiden Sachen jetzt zusammenfügen, dann stimmt es. Das wäre ja das typisch Morphologische, dass auch das wieder eine Kippfigur ist. Einerseits gibt es keinen auf der Welt, der wirklich neue Theorien erfindet. Das alles ist irgendwie schon da gewesen. Aber auf der anderen Seite muss man sich doch immer wieder erstaunen, was unter diesem neuen Blickwinkel doch an Einheitlichen so in die Welt reingetragen wird und wie weit das entfernt ist von dem, was wir so im vorwissenschaftlichen Sinne sehen und entdecken können.
Wobei ich das bei der Morphologie ja überhaupt nicht gegeben sehe, dass die der Vorwissenschaftlichen. So, ich finde gerade, dass gerade die Morphologie eigentlich sehr nah beim vorwissenschaftlichen Wissen ansetzt. Mhm.
Ja, das habe ich ja auch versucht, dann nochmal methodisch zu fundieren.
Also gerade diese Sache mit dem Wahrnehmen bei geschlossenen Augen und all das, das sind ja auch Erlebniswelten von Kindern im
Prinzip. Genau. Ja.
Das ist ja alles eigentlich vorbegrifflich und auch also vorwissenschaftlich und vorbegrifflich.
Ja, das kann ich auch so unterstützen. Sehe ich auch. Aber es ist halt das Salva, das dann so heraushebt und im Zusammenhang stellt. Das ist ja schon etwas, was sonst nicht vorkommt. Das macht es uns ja eben auch schwer, mit vielen Leuten zu reden, die dann eben ganz andere Seherfahrungen.
Mit dem Kunden.
Mit dem Kunden, ja. Ich habe es ja mit dem Kunden an der Universität zu tun. Ich kann nicht sagen, an meinen Professoren weise ich mir auch manche Zahlen morphologisch aus.
Also ich weiß noch sehr gut, ich hatte mal so einen, da ging es eigentlich um interaktives Fernsehen, aber da ging es dann um die Abbildung von Wirklichkeit. Und da hat ein Student, der auch gleichzeitig Philosophie mitstudierte, der stand wirklich kurz vor dem Herzinfarkt, weil da die Relativität von Wirklichkeit und Wirklichkeitsbildern und der ebenso völlig auf dem aristotelischen Paradigma von Wirklichkeit so derartig darauf eingeeicht war, das war wirklich eine Auseinandersetzung, die bis an den Punkt ging, dass es diesen Menschen irgendwie halt jetzt zerriss, jetzt irgendwie zwei Stunden vorher noch die Kategorienbildung von Aristoteles gelernt zu haben und jetzt da im Seminar zu sitzen und wieder über die Verfügbarkeit von Wirklichkeit und Bildern zu diskutieren. Ja, das also ich denke, die Widerstände an der Uni, die sind gar nicht zu unterschätzen. Nee. Gerade durch diese interdisziplinär aufgebaute Struktur von Magisterstudien.
So ist das. Naja, und bei uns im Diplomstudiengang müssen die Leute in einer Sitzung Statistik einbauen und in der nächsten kriegen sie gesagt, dass sie damit überhaupt nichts über die Wirklichkeit erfahren.
Das erfahren sie aber in Köln nur noch von Ihnen, ne? Also jetzt, oder?
Ja, nö, das kann man nicht sagen. Also wie gesagt, der Dr. Endres hat ein viel größeres Programm als ich und die Privatdozenten, Blotner, Ahren und Salber, tun auch noch einen Teil dazu. Aber es ist schon ein sehr reduziertes Programm gegenüber dem, was früher in Köln
gibt. Und ist das irgendwie noch ein Pflichtteil der psychologischen Ausbildung?
Ein Wahlpflichtteil. Also wenn man möchte, kommt man drum herum, aber da muss man andere Dinge machen. Und das war so unser, ich meine, es gab halt Tendenzen, das zum Wahlteil zu machen. Und das fände ich nun auch übel, dass es jetzt nur noch so ein lockerer Anhängsel ist. Also es ist schon eingeordnet in das Pflichtprogramm, aber man kann halt auch andere Kurse wählen.
Was ich immer wieder verwunderlich finde, Sie haben ja eben auch so ein bisschen aus der klinischen Perspektive das geschildert. Gut, das liegt natürlich jetzt am Fokus unserer Ausbildung hier, dass wir das eben in diesem Markt- und Marktpsychologie-Schiene denken, dieses ganze Ding. Mhm. Aber das müsste doch eigentlich die Morphologie müsste doch eigentlich durch die Praxis, der behandelnden Praxis der Psychologie, eigentlich sehr viel Bestätigung erfahren. Ich denke mir immer, dass das in den Heilungsdingen doch eigentlich vielleicht bessere oder eine Gesprächstherapie, die aufsetzt auf morphologische Interpretationszusammenhänge, doch letztlich erfolgversprechender sein müsste als jetzt, weiß nicht, reine Traumdeutung, Hypnose oder was sonst gibt. Mhm. Aber da erfährt auch von der Seite kommt irgendwie da nicht so viel.
Also zur Macht ist andernorts deutlicher ausgeprägt. Die sind etwas gewiefter. Unsere Form, damit umzugehen, ist etwas inverser.
Ja, weil das wäre ja auch eine Möglichkeit, sag ich mal, für die Morphologie eine erhöhte Nachfrage zu erzielen.
Ja, ja. Da steht die Kassenärztliche Vereinigung vor, die dafür sorgt, dass die Nachfrage in entsprechend wohlgesonnen und gelittene Bahn gelenkt wird.
Ja, aber es ist zum Beispiel auch so, dass die Morphologen eher so diese Tendenz zum Abkapseln haben. Und es wäre sicherlich viel klüger gewesen, wie Sie das jetzt nahelegen, zu sagen, wir sind doch eine Art von Gesprächstherapie und jetzt gucken wir mal mit denen zusammen, ob wir das bewegen können. Aber da sind die Morphologen dann doch eher in diesem Bild der Gallia mit dem kleinen Dorf und das ist überhaupt nicht zu schaffen. So eine Ausbildungsrichtung, die halt vereinzelt in Köln mit zwei, drei Lehrkräften ist, im Gesetz, also gegenüber den Anforderungen der Kassenärztlichen Vereinigung oder so zu halten. Da hätte man viel mehr in Fraktionsbildung und so sich engagieren müssen.
Aber verwechsel ich das jetzt? Oder mir schwebt die ganze Zeit immer diese Gestaltpsychologie?
Therapie
im Kopf rum. Und da geht es auch um Assimilation und Sachen, die halt nicht assimiliert werden, nur aufoktroyiert sind und so weiter.
Naja,
das ist also die ganze Sache mit der Aneignung und
Gestalttherapie ist eigentlich so eine Art verwilderte Gestalttheorie. Also das hat irgendwas mit Gestaltbildung und Umbildung zu tun, aber hat sich dann eben von Perls her weitgehend als so eine Art
praktische Lehre durchgesetzt. Und selbst die Gestalttherapeuten selber haben also große Mühe zu sagen, was das Ganze mit Gestalt zu tun hat. Gestalt ist halt auch so ein Begriff, wo man sich so viel Flockiges drunter vorstellen kann. Und wir sind alle nett zueinander und sagen das, was uns einfällt. Und so.
Und man hat doch auch diese Widerstandsanalyse, also dass die Zwiebel, diese, ich habe da nur so noch, es ist schon so lange her, aber dass da irgendwie auch die Widerstände aufgegriffen werden und dann besprochen werden und bis man halt diese ganzen Schalen so zwiebelmäßig abgearbeitet hat und wieder zum eigentlichen Kern kam. Und da ging es auch um Assimilieren und ich kann mich dann noch genau erinnern, dass das so verschiedene Typen auch ausgearbeitet worden waren.
Ja, da wissen Sie aber auch mehr als ich, also muss ich jetzt die Waffen strecken, zumal es eben in der Gestalttherapie auch keine durchgängigen Literaturen gibt. Also vieles ging dann auf Perls zurück und ein paar haben versucht, das mal aufzuschreiben.
Ja,
so.
Ich hatte auch nur noch so Stichwort jetzt, aber irgendwie
mit Assimilieren
habe ich immer diese Umbildung, die funktionierte da nicht. Und das ist, also ich würde schon irgendwo eine klinische Praxis
haben. Aber das ist eben, also die Morphologen sind da auch nie so findig gewesen, auf Gleichgesinnte zu stoßen. Also ich habe zum Beispiel viel mit dem gestalttheoretischen Therapeuten noch zu tun. Aber da ich selber nur ein bisschen therapiere und da auch nicht so engagiert bin, habe ich das nie genutzt. Und dann habe ich mich immer gewundert, warum gehen denn unsere Therapeuten da nicht hin und sagen, ihr macht doch was Ähnliches wie wir. Aber naja, das ist ein kleiner Haufen.
Ich denke mir also gerade, da war das eben noch angesprochen, gerade so der Zugang zu Kindern ist ja über die Morphologie ganz anders zu leisten, als wenn ich mit denen in so einer begrifflichen Welt versuche zu arbeiten.
Genau, das wäre.
Das ist ja wirklich ein Umweg. Da wären die Morphologen ja viel näher.
Ja, stimmt.
Naja.
Mit Blick auf die Uhren, bevor wir hier riskieren.